All You Can Eat ist eine Sendung für alle, die ein wenig Punk in ihrem Leben brauchen, aber gerne auch noch etwas anderes atmen.
Hallo, ich bin Paula und ihr hört All You Can Eat. Das ist der Podcast, in dem Lele und ich mit treuen Musikern und Musikern sprechen. Und heute habe ich bei mir im Studio Marlene gehabt von Paula Paula. Wir haben gesprochen über ihr zweites Album Heilige Scheiße, erscheint nämlich am 5. Juni 2026 und ist ganz bezaubernd, so wie Marlene selbst auch. Und auf diesem Album singt sie in poppigen, majestigen Melodien, so manchmal mit sehr sanftem Gesang, manchmal aber auch so richtig wütend die ganze Scheiße, die gerade auf der Welt passiert. Da wird gesungen übers Verlassenwerden. Da wird sie auch ziemlich wütend im Lied. Sie singt über Care-Arbeit, für die es keine Anerkennung gibt, über Monster, die ganz tief in einem drin sitzen und eher so Zweifel statt Mut sehen und dass man in solchen Fällen seine innere Paula channeln sollte und der ganzen heiligen Scheiße die Stirn zu bieten. Hier ist das Gespräch mit Marlene von Paula Paula. Bei mir sitzt jetzt Marlene. Marlene oder Marlene?
Marlene.
Marlene. Ach, stimmt, da ist noch ein kleiner. Mhm. Marlene. Genau. Ja. Von der, naja, das können wir mal gleich klären, von Paula Paula. Mhm. Was das jetzt ist, ist das jetzt eine Band, das ist ein Soloprojekt, aber wir starten rein mit der offensichtlichsten Frage, weil ich heiße Paula.
Ja. Und du nicht.
Was ist da los? Beziehungsweise du hast dich dann entschieden, als dieses Musikprojekt, ja, als du es initiiert hast, nicht einfach nur Paula zu nehmen, sondern gleich die doppelte Paula.
Ja.
Was ich eigentlich sehr gut finde. Wie kam es denn dazu?
Also erstmal habe ich es tatsächlich probiert mit Marlene. Und weil das so schwer zu verstehen ist und noch schwieriger zu schreiben, wenn man es nur hört, habe ich, nachdem ich zum 150. Mal vorgestellt wurde als Melanie, die jetzt auf die Bühne kommt, oder Magdalena, habe ich irgendwann beschlossen, dass das nicht funktioniert, weil ich so oft die Situation hatte, dass Menschen nach dem Programm, nach dem Set irgendwie auf mich zukamen und meinten, das war so toll, aber wie heißt du nochmal? Und ja, es hat mich dann irgendwann genervt. Und da ich als Kind schon in Berlin gelebt habe und auch das Problem hatte, dass Marlene einfach schwer zu verstehen war, sind irgendwann Menschen dazu übergegangen, mich Paula zu nennen. Hm. Und das war quasi so mein kleiner deutscher Spitzname. Und ich habe, als ich versucht habe, einen Namen zu finden, eben genau die Situation gehabt, dass ich wusste, es gibt zum einen mich alleine auf der Bühne, dann gibt es uns im Duo auf der Bühne und dann wird es uns in allen möglichen Konstellationen, vor allen Dingen auch zu fünft in Bandformation geben. Und um nicht diese Solosängerin mit Anhang zu sein, habe ich beschlossen, alle, die mit mir spielen, heißen von jetzt ab Paula. Und so sind wir im Prinzip alle irgendwie Paulas und Paula Paula macht das in der Form klar, dass es eine und mehrere Personen sein kann. Das war die leichteste Lösung.
Ja. Und ist denn mittlerweile Paula auch, das ist ja dann oft so, wenn man so ein Künstlersynonym hat, dass das dann ja vielleicht auch wie so eine Art Eigenleben entwickelt oder du dann vielleicht Marlene auch dann davon abgrenzt, von dem, was vielleicht Paula Paula im Studio oder auf der Bühne macht?
Also es ist auf jeden Fall ein bisschen so eine, wie so eine kleine, wie sagt man denn dazu, vielleicht, also es ist eine kleine Entität geworden auf jeden Fall, die jetzt in einem Song sogar auch eine kleine Schutzfunktion übernommen hat mir gegenüber. Und so fühlt es sich auch ein bisschen an. Also Sachen, die Paula kann, sind manchmal Sachen, die ich selber, die Marlene vielleicht noch übt, so ungefähr.
Ja.
Das ist eigentlich ganz schön. Das ist so meine eigene Superwoman vielleicht, oder?
Sehr gut, genau. Du sprichst Monster an vom kommenden Album.
Ja.
Heilige Scheiße.
Ja.
Ich war gestern nochmal, warte mal, wie hieß das Album? Dann habe ich wieder sehr gelacht. Weil da wahrscheinlich, früher hätten wahrscheinlich Labelbosses gesagt, das ist nicht radiotauglich, du kannst dein Album doch nicht Heilige Scheiße nennen.
Mhm.
Da ist man ja heute etwas freier, wobei wir wahrscheinlich auch gleich so ein bisschen drüber sprechen werden, über die Bedingungen des Musikmachens. Genau, du hast jetzt das zweite Album, das ist fertig. Das ist fertig, wunderbar, aufgenommen. Das kommt, erscheint dieses Jahr und du gehst damit auch auf Tour. Und ich weiß noch, ich erinnere mich, dass es nach deinem Debütalbum so einen Moment gab oder du mehrfach thematisiert hast, hey, ich muss mal gucken, wie dieses Projekt weitergehen kann. Ich muss meine Miete bezahlen und Essen, es muss ja funktionieren. Und es hat jetzt erstmal funktioniert. Jetzt ist die Frage, wie hast du das geschafft?
Habe ich es geschafft? Also Ich habe mir selber eine Deadline gesetzt und habe gesagt, ich ziehe das jetzt mit dem zweiten Album nochmal durch, mit allem, was ich habe, mit allem, was ich auftreiben kann, auch vor allen Dingen an finanziellen Mitteln. Und habe dieses letzte Album eigentlich komplett durch Wohnzimmerkonzerte finanziert und alles, was ich bisher gemacht habe, die letzten anderthalb Jahre, im Prinzip unbezahlt gemacht, um das in die Produktion des Albums stecken zu können. Ich habe wahnsinnig nette Entgegenkommen bekommen von Menschen, die mit mir gearbeitet haben, teilweise in der Band, teilweise haben wir Tauschhandel, ich gehe für dich einkaufen, du machst mein Grafikdesign, ich gebe deiner Tochter Klavierunterricht, dafür schneidest du mein Video und so weiter. Also wirklich, ja, postkapitalistischer Wahnsinn vom Feinsten. Das hat natürlich wahnsinnig viel Arbeit gekostet und ist überhaupt nicht weiter tragbar in der Form. Also es ist im Prinzip so, dass ich das Gefühl habe, es ist ein Wunder, dass dieses Album in der Form auf jetzt tatsächlich auf Vinyl erscheint. Das liegt auch daran, dass ganz, ganz, ganz viele Leute das vorbestellt haben, was mir ermöglicht hat, eben die Gelder auszugeben in dem Moment, wo ich sie tatsächlich brauche. Aber ich habe keine staatliche Förderung bekommen und es ist einfach total offensichtlich, dass ohne staatliche Förderung in meiner Nische es unmöglich ist, ein Album aufzunehmen. Und ob die staatliche Förderung mit der Anzahl der Schimpfwörter zusammenhängt oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich habe mich nicht zurückgehalten, auf jeden Fall. Ja.
Und dann ist ja auch so ein Problem bei den, also auf der einen Seite ist es ja gut, ne, mit, dass es so die neue Initiative Musik und solche Geschichten, dass das auch stärker in den letzten Jahren geworden ist, aber gleichzeitig ist es ja immer auch nur projektbasiert. Ja. Das löst ja nicht dann so das dauerhafte Problem, ne? Oder gerade diese Zeiten, die man überbrücken muss, bis man wieder ins Studio geht und dann an dem Album arbeitet. So, das Leben geht ja weiter. Muss ja jeden Monat Miete bezahlen. Wie verlierst du denn aber nicht den Spaß am Musikmachen? Wenn du so viel auch organisieren musst, was du gerade auch alles beschrieben hast, das stelle ich mir schon auch wahnsinnig viel Dinge in deinem Kopf vor.
Ja, also die, ich habe gerade am Wochenende ein Konzert gespielt auf einem Mini-Festival und es waren ungefähr 500 Leute da und ich hatte ein Unplugged-Konzert um 11 Uhr abends am Samstag mitten im wahnsinnigen, also so nach dem geilsten DJ-Set unten am Sunset-Floor und so weiter. Und ich dachte, oh Gott, da wird einfach jetzt niemand kommen, wenn ich mit meiner Nylon-Gitarre alleine in diesem Zelt am Samstagabends um 11. Und dann sind die alle gekommen und haben sich da auf den Boden gelegt und haben mucksmäuschenstill zugehört, weil ich durfte keinen Verstärker mehr anmachen, es war zu spät. Und das war also wirklich einfach ein unglaubliches Geschenk, vor diesen Menschen spielen zu dürfen, all deren Reaktionen noch den ganzen nächsten Tag zu erleben und zu merken, wie viele Menschen dankbar sind dafür, dass ich diese Lieder schreibe, dass ich mir diese Zeit irgendwo aus dem Äther ziehe, um das machen zu können. Und das ist einfach, ja, es ist irgendwie einfach ein riesiges Geschenk, in dieser Form in Kommunikation sein zu dürfen mit Menschen, die ich sonst vielleicht nicht getroffen hätte. Und das hält mich einfach dabei immer noch. Ja, mal gucken. Aber ich gerade kann es mir nicht vorstellen, es aufzuhören. Es wird wahrscheinlich immer wieder Formatwechsel geben müssen. Mhm. Also es gibt auf jeden Fall jetzt auch die große Überlegung, wir haben jetzt eine Bandtour geplant, die wir auch mit allem, was wir können, durchziehen werden. Aber eigentlich kann ich maximal alleine auf Tour gehen, wenn ich nicht sicher sein will, dass ich nicht danach im Ruin bin, so ungefähr. Und das ist, genau, das kann einfach immer wieder sein, dass es sich da ändern muss, aber noch bin ich da.
Ja, sehr gut. Und ich freue mich sehr auf das zweite Album. So ein paar Songs sind ja schon draußen, kann man schon anhören, zum Beispiel über Bandcamp. Allerdings kommen natürlich nochmal in die Shownotes und so weiter. Darüber kann man das Album dann auch erwerben. Mhm. Digital oder gibt's jetzt noch dann so ein paar Vinyl-Copies oder ist das jetzt nur für die Vorbestellung gewesen?
Nee, die kommen. Es gibt auf jeden Fall Vinyl und CD und das kommt alles hoffentlich heute oder morgen oder sowas wird es schon hergeschickt. Ja, genau.
Das ist sehr gut. Ich finde immer legendär sind ja die Release-Partys, wo dann die Platte nicht da ist.
Ja, ja. Es kann uns alles noch passieren.
Das ist dann immer oft, aber trotzdem hat man da ein gutes Konzert und haben alle dann natürlich eine Freude. Heilige Scheiße, so ganz grob gesagt, was würdest du sagen aus deiner Sicht, was war dir wichtig inhaltlich bei diesem Album? Gab es irgendwie Themen, wo du gedacht hast, da will ich jetzt unbedingt mal ran.
Mhm. Also Ich glaube, ich denke gar nicht so. Also es gibt gar nicht so die Idee von Themen, da will ich unbedingt mal ran und dann schreibe ich dazu ein Album, sondern es ist eher so, dass einfach einzelne Gedanken, Ideen, Wut, Emotionen sich formieren und daraus Songs entstehen und ich dann quasi wie im Nachhinein auf dieses Album gucke und merke, ah, das wollte ich anscheinend sagen. Und ich glaube, das, was ich jetzt im Nachhinein sagen kann, ist, dass ich anscheinend wirklich die heilige Scheiße, die gerade stattfindet auf politischer Weltebene und also so auf all den verschiedenen, auf den persönlichen, auf den privaten Ebenen, auf der geopolitischen Ebene, auf klimatechnischer Ebene, auf all dem, was in unserer Politik und weltweit auch gerade politisch passiert, dass ich irgendwie Raum schaffen musste für all das, was da stattfindet und für all das, was mich beschäftigt, aufregt, wahnsinnig macht. Und ich habe irgendwie immer wieder das Gefühl, dass es so ein, als wären wir gerade so im Kompostierprozess, als wäre wirklich einfach, hätten alle Menschen und alles, was wir auf der Welt je produziert haben, so ihren Abfall zusammengeworfen und als würde dieser ganze Abfall jetzt zusammen sich so in irgendwas hoffentlich ganz, ganz Tolles verwandeln und wir sind aber mitten da, wo es richtig krass stinkt und heiß wird und irgendwie, ja. Und deswegen habe ich auch heilige Scheiße, ich meine, irgendwas in diesem, nach diesem Kompostierprozess ist ja auch, kann ja kostbar sein. Es ist meine große Hoffnung.
Ja.
Genau. Und das ist ja, ich glaube, ich habe diese ganze Scheiße zusammengeworfen und versucht, sie abzubilden. Und
ja, ich finde auch deine Texte oder deine Lieder sind manchmal wie Blogtexte. Oh Gott, das Internet 2001 hat angerufen. Also es sind natürlich offensichtlich Lieder, so, aber man merkt, sie sind oft sehr thematisch. Es geht halt oft um Gesellschaftsthemen tatsächlich. Also es ist der Klimawandel, sei es Älterwerden jetzt auf diesem Album auch unter anderem. Geld verdienen mit Musik oder nicht. Zueinander gut sein oder auch nicht. Arschlöcher oder auch Care-Arbeit leisten in dieser Economy, wie man immer so schön sagt. Und das finde ich sehr gehaltvoll. So, und trotzdem macht es Spaß, ja, die Lieder auch zu singen, was dann irgendwie für mich zum Beispiel so ein Ventil ist, um auch diese Emotionen vielleicht darüber rauszulassen. Genauso wie wenn man auf Demos geht und, keine Ahnung, irgendeinen Spruch sagt, fuck, bla bla bla. Hier bitte einsetzen, was man möchte. Ich fand auch so schön 4 und fucking 40, also erstmal sehr lustiger Titel, also wie du den geschrieben hast. Es hat vielleicht 2 Tage gedauert, bis ich gecheckt habe. Und da hatte ich mich ein bisschen gefragt, du hast ja das erste Album mit, ich glaube, 41 veröffentlicht, so, oder stand, glaube ich, in irgendeinem Artikel. So, also du warst jetzt nicht die 19-jährige Debütantin, die auch alle ihre Berechtigungen haben, die wir alle lieben, alle Musik, sondern du bist, sage ich mal, auf dieser Bühne dann relativ spät erschienen. Vor allen Dingen, wenn man halt darüber spricht, haben Frauen ab einem bestimmten Alter noch die Berechtigung, in Anführungsstrichen, ich sehe das natürlich anders, auf der Bühne zu stehen. So, und da habe ich mich gefragt, ist sowas wie zum Beispiel so 4 und fucking 40, hattest du vielleicht auch, hast du da vielleicht auch zurückgeschreckt, das überhaupt zu thematisieren? Oder sagst du nicht, mir eigentlich egal, ich bin jetzt hier?
Ja, es gibt viele Dinge, vor denen ich zurückschrecke und habe aber gemerkt, dass, also es hilft ja nichts. Ich kann ja nicht so tun, als wäre ich irgendwie 25. Und also es ist ja eh immer lustig, sich als Newcomer zu bezeichnen, wenn man über 40 ist. Aber ich habe immer das Gefühl, die Dinge, die offensichtlich sind, muss man eher einladen und klar machen und am besten als Erste aufs Plakat schreiben, als das irgendwie so zu vertuschen. Und ich habe das Gefühl, in dieser Lebensphase gibt es ja auch unfassbar viele Themen, die eben viel weniger in Popsongs besungen sind, als alle die Themen, die 20- und 30-Jährige beschäftigen, so, ne? Das ist, oder ja, Teenager. Das ist ja einfach eine andere Lebensphase und trotzdem bin ich wahnsinnig konfrontiert mit der Tatsache, gerade wenn ich so Social Media mache und irgendwie mein Gesicht öffentlich zeige, dass ich merke, links und rechts von mir haben ganz viele Frauen, die den Weg gewählt, einfach erstmal nochmal so viel aufzutragen und so viel zu kaschieren und so viel tot zu spritzen, dass es noch vielleicht ein bisschen länger die Illusion gibt, dass sie doch noch unter 40 sind. Und das fühlt sich manchmal ganz schön einsam an. Also weil ich selbst das Gefühl habe, selbst in den alternativeren Kreisen oder vielleicht mehr in den abgefahrensten Indie-Bubbles gibt es so viele Frauen, die sich in alles Mögliche ins Gesicht spritzen. Und das macht dann insofern Angst, als dass ich das Gefühl habe, krass, dann wirke ich ja nochmal 20 Jahre älter als alle. Das ist irgendwie seltsam. Aber ja, hilft ja nichts. Also ich dachte, weil es mich beschäftigt und weil es mir Angst macht, schreibe ich einen Song drüber. Das ist eigentlich immer meine Strategie.
Ja. Ich merke auch, dass wenn du, ich habe das Gefühl, es ist oft auch Wut da. Und auch so ein Antreiber mit Themen, aber du verpackst es halt immer so in so ein, manchmal auch ein seichtes, poppiges Gewand und dann hört man hier noch was klimpern im Hintergrund oder auch bewusst zum Beispiel Arschloch, wo du ja auch sehr, sehr hoch, sag ich mal, singst so und so ganz fein darüber singst, dass du kein Arschloch bist, weil du ja die ganze Aufgabe machst. Mhm. Und vor allen Dingen, ich kann sehr empfehlen, also bei Spotify ist ja dann die Variante auf, wo du einfach über Spotify herziehst und Werbung für andere Plattformen machst. Finde ich sehr gut, auch das einfach in die Musik direkt verpacken und nicht den Leuten sagen, in den Shownotes, da könnt ihr dann sehen, wo er wie was kriegt. Genau, du hast jetzt gesagt, worauf freust du dich denn, worauf du dich am meisten freust? Ich glaube, auf die Live-Konzerte habe ich jetzt das Gefühl im Sommer.
Ja.
Und da geht es nochmal ganz klassisch als Band auf Tour. Und ich glaube, im Herbst auch im Badehaus hast du zwei Termine gebucht, direkt hier in Berlin.
Ja.
Warum sollen denn die Leute zum Konzert ins Badehaus kommen?
Also, wir haben schon einmal im Badehaus gespielt und es ist einfach ein wahnsinnig netter Laden. Ich bin da wirklich sehr, sehr gerne und mag die Atmosphäre und habe das Gefühl, da ist ein sehr passender Vibe. Und dass wir zu fünft auf der Bühne stehen und all das, was wir im Studio uns ausgedacht haben, tatsächlich abbilden können, ist einfach ein wahnsinnig großes Geschenk und ein rares Gut, was in der Form, wie gesagt, weiß man nie, wie oft das stattfinden wird. Die Menschen, mit denen ich da auf der Bühne bin, sind einfach umwerfende MusikerInnen und das macht sehr viel Freude. Ich habe große Lust, mir ganz tolle Sachen für diese Tour auszudenken. Die ist jetzt, also wir haben tatsächlich eigentlich fast alle Konzerte im November, ein paar im September, aber es ist noch ein bisschen Zeit. Aber wir haben in einigen Konzerten wieder Kneipenchöre dabei. Ich habe Lust, auch Konzerte ganz anders zu gestalten. Ich habe Lust, dass es Areas gibt, wo klar ist, dass man sich nach Größe sortieren muss. Ich glaube, wir haben immer irgendwie sehr lustige Ideen, wie wir diese Räume so gestalten können, dass sich alle willkommen fühlen und auch irgendwie alle was zu tun haben. Und ja, Live-Musik ist einfach etwas, was durch nichts anderes ersetzt werden kann.
Ja, an dieser Stelle gab es einen kleinen Cut auf der Aufnahme, weil mein Laptop in den Ruhezustand gegangen ist. Ich dachte dann, er hat trotzdem aufgenommen weiterhin. Zum Glück fehlt nicht super viel, sondern nur, wie ich so darüber schwadroniere, dass, wenn ich so Leute versuche zu überreden, mit auf Konzerte zu kommen, dass ich da echt merke, es ist so schwer, ein gutes Konzerterlebnis in Worte zu übersetzen. Und wirklich den Leuten dann klar zu machen, was so ein Konzertabend mit einem machen kann, das kann man halt eben irgendwie nur selber erfahren und das selber ausprobieren und man muss sich eben dann drauf einlassen. Und dann habe ich Marlene gefragt, wie denn eigentlich Musik und Theater bei ihr zusammenkommen und woher das eigentlich kommt.
Also ich habe so einen lustigen Studiengang studiert, der klassische Musik und zeitgenössischen Tanz oder Tanzimprovisation zusammenbringt, hier an der UdK.
Ja.
Wir waren zwei Leute pro Semester, es ist ein wirklich Mini-Studiengang über die Fakultät klassische Musik und von daher habe ich immer schon ganz viel Tanz-Performance irgendwie in meinem Leben gehabt. Ich habe dann nochmal Choreografie studiert in Amsterdam und das alles irgendwie nochmal viel mehr in die zeitgenössische Craziness gebracht, die der zeitgenössische Tanz und die Performance-Welt einfach so mitbringen. Und daraus ist unter anderem nach vielen anderen Sachen auch ein Straßentheaterprojekt entstanden, wo ich eingeladen wurde, mitzumachen als Performerin. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Zusammenschmelzen von dem, was ich in Songs packe und von dem, was auf der Bühne stattfindet, in der Form gerade immer mehr Gestaltungsfreiheit sich auftut, aber eigentlich bräuchte ich nochmal so 10.000 Euro pro Show, um auch meine ganzen lieben TänzerInnen, Kollegen einzuladen und zu sagen, wir gestalten das Ganze nochmal viel dreidimensionaler und universeller. Ich hätte sehr viele Ideen, aber dafür muss ich noch so ein ganz bisschen Budget generieren.
Ich finde, Tanz ist auch etwas, was total unterschätzt wird als Bühnenform, so, weil ich glaube, es erstmal auf Leute so abstrakt wirkt. Ging mir auch so, bis ich dann, keine Ahnung, im Theaterhaus Jena, die dann halt in irgendeinem Stück tatsächlich Tänzer integriert hatten. Ich so, okay, das macht irgendwie Sinn dann ab dem Moment. Oder Florence and the Machine auf Tour, die hat jetzt auch gerade vier TänzerInnen. Und das ist eigentlich relativ klar, da drumherum gibt es noch Visualisierung und so weiter und es gibt eine Band und so. Aber man merkt, das ganze Publikum auf allen Konzerten oder auch wenn man im Internet danach liest, sind total beeindruckt davon. So und von dieser zusätzlichen Ebene tatsächlich irgendwie. Und dass das, ja, es ist ja auch nicht nur Show, sondern es ist nochmal eine eigene Ausdrucksform auch dieser Songs und dieser Emotionen. So.
Peaches macht das ja auch auf ganz fantastische Art und Weise. Ich meine, sie hat dadurch, dass sie ihre Beats dabei hat und insofern keine weiteren MusikerInnen braucht, bei vielen Konzerten bisher habe ich, glaube ich, einfach immer nur sie mit Backing-Track gesehen. Aber dann kommen eben die ganzen TänzerInnen dazu und das ist, finde ich, auch eine fantastische Art, die Musik umzusetzen. Ja.
Ist ja dann auch tatsächlich diese sehr körperliche Erfahrung in unserer digitalen Welt, wo so viele Dinge von uns abstrakt sind. Wir konsumieren zwar Kunst, wir hören das, aber es ist dann, ja, es ist irgendwie auf so einer theoretischen Ebene. Man sieht es nicht, aber in dem Moment, wo halt so Körper ins Spiel kommen oder auch der eigene, finde ich, das ist bei mir auch gerade drin, die Sehnsucht auch viel mehr analog wieder Dinge zu machen oder zu haben. Oder auch neulich dachte ich so ein bisschen so schnapsideemäßig, dass ich dachte, eigentlich auch einfach irgendwie, keine Ahnung, mal eine Ausstellung für so ein Wochenende in irgendeiner Galerie machen und dann ist die wieder weg. So, weißt du, so mit Freunden Dinge zu machen, auch als Hobby, damit will ich Kunst jetzt nicht als Hobby degradieren, aber auch einfach solche Sachen erschaffen und dass sie nicht für immer im Instagram, was sie eh nicht sein werden, nachzulesen sind. So viel zu meinen großen Plänen.
Ja, go for it.
Ich werde dich informieren.
Ja.
Ansonsten bleibe ich jetzt erstmal bei diesem Podcast. Vielen Dank, dass du da warst.
Gerne.
Ich freue mich sehr auf das zweite Album. Wir werden reinhören. In den Shownotes kommen natürlich, ich mache dann auch noch eine ordentliche Abmoderation, da kommen natürlich alle Links dazu. Besucht alle Marleen bzw. Paula auf den Konzerten. Ihr habt gehört, da passiert einiges im guten Sinne. Und vielen Dank, dass du da warst.
Ja, sehr gerne.
Heilige Scheiße könnt ihr ganz modern im Internet streamen oder ihr könnt es auch bei Bandcamp käuflich erwerben, zum Beispiel als CD, als Vinyl oder tatsächlich als digitalen Download. Ihr könnt es dann aber auch bei Bandcamp übrigens streamen. Also bei der Plattform ist ganz viel möglich. Ich habe das auch gemacht, ich habe selbst bezahlt, deshalb ist es jetzt hier wahrscheinlich steuerrechtlich Werbung, aber die ist nicht beauftragt und wie gesagt, ich habe selber dafür bezahlt für die Platte. Dafür habe ich gute Musik bekommen. Ich sag mal so, das ist eine gute Gegenleistung. Im Gespräch hat Marleen schon angesprochen, dass sie im Herbst auf Bandtour ist. Da geht es so richtig los im November, Oktober. Da spielen sie in München, Kiel, Karlsruhe, Erfurt. Wiesbaden steht auch auf dem Tourplan und noch so ein paar andere Städte. Die findet ihr in den Shownotes nochmal aufgelistet oder natürlich auf der Website von Paula. In Berlin spielen sie sogar zwei Shows im fantastischen Badehaus. Und ich sag mal so, das RAW-Gelände, das steht ja auch ein bisschen in den Sternen, wie lange es das noch gibt mit den tollen Konzertorten wie das Cassiopeia oder eben das Badehaus. Deshalb holt euch Tickets für die Konzerte dort und geht vor allen Dingen auch nochmal hin, denn solange wir diese Orte haben, sollten wir sie nutzen und natürlich dann auch später schützen, wenn es denn und wird die weiterhin schützenswert finden und das finde ich persönlich schön. Ja, und diesen Podcast, den müsst ihr jetzt erstmal nicht schützen, aber ihr könnt uns eine gute Bewertung geben in der Podcast-App eurer Wahl. Also egal, ob ihr das jetzt gerade über Apple oder Spotify hört, da könnt ihr halt diesen Podcast gut bewerten. Ihr könnt auch einen netten Kommentar dalassen. Und ihr könnt uns besuchen auf unserer Internetseite www.dragonseateverything.com. Wundert euch nicht, dass sie komplett anders heißt als der Podcast. Das ist einfach so, das müsst ihr hinnehmen. Da findet ihr noch mehr Interviews und auch noch andere Podcasts, die wir so ab und an mal gemacht haben oder immer noch machen. Es ist ein Auf und Ab. Es ist ein Hobby. Naja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis bald. Tschüss.